Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Explore Sustainability. Heute mit Dr. Stefan Karsten, Zukunftsforscher zu den Megatrends Mobilität und Urbanisierung. Im Fokus steht dabei die Transformation der Mobilitätsräume in der Stadt. Stefan, herzlich willkommen.
Ich grüße dich.
Kurz anmoderiert. Zukunftsforscher, Keynote-Speaker, Berater für das Thema Megatrends, Mobilität, Urbanisierung. Da tut sich nicht nur in Berlin hier, sondern weltweit eine ganze Menge. Ich behaupte jetzt mal in anderen Ländern ein bisschen mehr als in Deutschland, aber können wir tiefer drauf eingehen, wie sich urbaner Raum im Kontext Mobilität in den nächsten Jahren entwickelt. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Punkt, weil es unser Leben erheblich beeinflussen wird. Und wie der Zufall so spielt, gerade druckfrisch Mobilitätsreport 2027, das ist die wievielte Auflage, die vierte?
Die vierte Auflage insgesamt.
Was ist neu drin?
Alles. Alles. Ich habe jetzt 2 Jahre kein geschrieben. Mhm. Das heißt, ich hatte jetzt viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was die wesentlichen Stellhebel sind tatsächlich, was die wesentlichen Trends sind und vielleicht auch, was das, worauf wir besonders achten sollten in unserer Gesellschaft. Und es sind 10 neue Trends dabei herausgekommen. Der eine oder andere hat mich in meiner Karriere schon mal berührt. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Es sind 2 Deep Dives, wo ich nochmal in die Tiefe gegangen bin und die besonders beleuchtet habe. Und als quasi Add-on ist es ein Manifest der bewegten Räume so nebenbei entstanden. Das heißt, 10 Aspekte, wie wir die Mobilitätswende und die Raumwende zusammen denken müssen, um in Deutschland, genau wie du sagst, einen Schritt voranzukommen.
Da sind wir bei einem guten Punkt. Mobilitätswende, wenn wir anfangen, ist aus deiner Sicht, wenn ich nicht nur den Mobilitätsreport anschaue, sondern generell von dem, was du adressierst, ein gesellschaftliches Thema und nicht vordergründig ein technologisches Thema.
Das unterschreibe ich zu 90%, genau. Was wir gerade in Städten sehen, ist es eigentlich ein gesellschaftliches Thema, was gesellschaftlich getrieben wird, was gesellschaftlich voranschreitet, vollkommen unabhängig, was politische Entscheidungsträger dort tun und machen. Ich finde, Berlin ist ein Paradebeispiel. Wir haben gerade eine Regierung in Berlin, die versucht, die Mobilitätswende zurückzudrehen und sie scheitern damit kolossal. Das heißt, die Menschen fahren jeden Tag mehr mit dem Fahrrad, sie gehen jeden Tag mehr zu Fuß. Und das vielgeliebte Auto bleibt jeden Tag öfter und länger stehen. Und das ist schon sehr, sehr interessant, weil die Menschen kaufen trotzdem noch Autos, aber sie nutzen es immer weniger.
Sie kaufen auch weniger. Wenn ich das richtig verstanden habe, Prenzlauer Berg, 17% haben überhaupt nur noch ein Auto.
Ja, das sind die innenstadtnahen Bezirke, ja. Vollkommen richtig. Da brauchst du kein Auto. Da hast du Mobilität an jedem Ort, an jeder Ecke. Da kannst du Zugriff haben auf über 30 Optionen hier in Berlin. Aber selbst in den Stadtrandlagen ist es mittlerweile so, dass sich die Menschen zwar noch Autos kaufen oder leasen oder ein Abo abschließen, aber auch dort immer weniger mit dem Auto fahren, weil es einfach keinen Spaß mehr macht oder weil sie Spaß an der Mobilität als solches haben. Und das heißt für mich ganz klar, die Politiker können die Mobilitätswende bremsen, sie können sie nicht stoppen oder sie können sie unterstützen und vorantreiben. Und das passiert ja auch in einigen Städten und das ist ein gutes Beispiel. Und in Berlin geht es halt trotzdem voran. Aber ich habe ja gesagt 90%. Also 10% bleiben übrig. Und ich glaube, diese 10% sind tatsächlich extremst wichtig. Und das ist ein echtes Zukunftsthema, könnte man sagen, autonomes Fahren. Jetzt bin ich kein Tech-Nerd, wirklich überhaupt gar nicht. Jeder, der mich kennt, weiß das. Aber autonomes Fahren wird die Mobilität im ländlichen Raum so verändern, wie wir es uns überhaupt noch gar nicht vorstellen können.
Ich wohne ja in der Nähe von Saarbrücken, also im ländlichen Raum. Und wenn du dich da mit Leuten unterhältst, kommen immer die gleichen Themen. Ich brauche das Auto, weil ÖPNV nicht die Relevanz hat, wie es in Städten ist. Die Taktung ist eine Katastrophe, also wenn wir überhaupt über eine vernünftige Taktung reden. Generationenübergreifende Versorgung findet im nicht urbanen Raum oder im ländlichen Raum nicht mehr in der Form statt, wie es früher stattgefunden hat. In dem Ort, in dem ich lebe, Bischmisheim, hast du früher 2 Bäcker, einen Metzger, zwei kleine Bankableger gehabt, eine Apotheke, alles weg. Du kannst dich nicht nahversorgen. Du musst mobil sein in irgendeiner Form. Und da ist sicherlich autonome Lösungen in der Mobilität ein großer Hebel.
Richtig. Ich durfte als Beirat bei dieser Studie von der Deutschen Bahn teilnehmen. Thomas Drewes, Leiter innovative Mobilität bei der Deutschen Bahn, DB Regio, hat zwei Szenarien entwickelt mit seinem Team und mit wissenschaftlicher Unterstützung zum Thema Robotaxi versus autonome ÖPNV-Shuttles, die integriert sind, die quasi an jeder Milchkanne irgendwie zur Verfügung stehen können. Und diese Szenarien sind sehr, sehr interessant für Deutschland, weil sie zeigen, Robotaxis wird es geben, sie werden kommen, vor allem in Städten. Sie werden auch dort die Mobilität ansatzweise verändern, obwohl wir sie dort nicht brauchen, aber vollkommen okay und d'accord. Aber gerade diese ÖPNV-integrierten Shuttles werden laut Szenario innerhalb von 13 Minuten die betrunkenen Kegelbrüder sonntagnachts um 3 Uhr abholen. Und entweder zum nächsten Bahnhof oder nach Hause oder zum nächsten Hotel bringen. Und jetzt sprechen wir leider noch über Zeiträume 2040, 2045. Aber jetzt haben wir mal ein Leitbild, wie wir Mobilität in den ländlichen Raum bekommen können. Du hast von Taktung der Busse gesprochen. Ich spreche davon, dass wir im ländlichen Raum keine Mobilität haben. Weil Mobilität bedeutet für mich Alternativen, Angebote, Optionen, aus denen ich wählen kann. Und das haben wir nicht. Ein Bus, der einmal morgens und einmal abends fährt, hoffentlich ist keine Alternative. Manche Menschen sind auf ihn angewiesen, aber das war's dann auch schon. Und autonome Shuttles werden eine echte Alternative zur Verfügung stellen. Das heißt, auch der automobile Besitz wird im ländlichen Raum zurückgehen. Menschen können wieder zum Arzt fahren, wann immer sie wollen. Menschen können sich treffen. Ältere Menschen können Kontakt zueinander aufnehmen. Und das bedeutet für unsere demokratischen Prozesse sehr, sehr viel. Und es bedeutet für die soziale Gesundung in diesem Land sehr, sehr viel, die ja jüngst auch stark gelitten hat.
Naja, es bedeutet aus meiner Sicht auch noch, dass wir das Thema demografische Verödung im ländlichen Raum wieder in eine Umkehr bringen können. Weil warum gehen junge Menschen weg? Weil das Thema dementsprechend für sie sehr relevant ist, in einem Raum zu leben, der mobilitätstechnisch auch vernünftig erschlossen ist, wo du von A nach B kommen kannst, wenn du es möchtest und nicht darauf angewiesen bist, wenn du 16 bist, dass Mama, Papa dich irgendwo hinfahren und abholen, sondern du auch selbstbestimmt das umsetzen kannst.
Genau.
Welche kulturellen Narrative blockieren uns in dem Kontext? Wenn wir sagen, auf der einen Seite Technologie ist nicht das Thema, was blockiert uns von unserer, sage ich jetzt mal, deutschen kulturellen Identität im Kontext klassische Mobilität? Woran liegt das, dass wir so fixiert sind auf das Auto? Ja, wir sind eine Autoindustrienation, aber das kann es ja nicht alleine sein.
Angst vor Wohlstandsverlust. Und deswegen betone ich auch immer wieder, dass Mobilität, so wie ich sie denke und wie ich sie vorhersehe, tatsächlich einen neuen Wohlstandsgewinn mit sich bringen könnte, den viele Leute heute gar nicht so vermittelt sehen. Ja, wir leben in einer Automobilkultur mit einer noch starken Automobilindustrie. Ich sehe jetzt keine Anzeichen, dass diese Stärke irgendwie zurückkehren könnte, aber sei es drum. Vergleiche finde ich immer sehr, sehr wichtig, gerade auch als Zukunftsforscher. Für mich ist Frankreich eigentlich so ein Paradebeispiel von automobiler Kultur. Die Franzosen mit Citroën, Renault, Peugeot hatten auch immer eine große automobile Kultur. Sie war eigentlich auch der Garant für Wohlstand über viele, viele Jahrzehnte. Nur die Franzosen haben sich schon relativ schnell davon verabschiedet, beziehungsweise mussten sich gezwungenermaßen von dieser Kultur verabschieden, weil die französischen Automobilhersteller nicht mehr wettbewerbsfähig waren und sehr viel früher als unsere, Spoiler, von den chinesischen Herstellern übernommen worden sind. Und gerade auch am Beispiel Paris, aber auch Bordeaux oder Straßburg oder Lyon, wenn du dir die Städte anguckst, die haben verstanden, dass die nächste Wirtschaftslogik und Wirtschaftsstufe ist Digitalität, ist Konnektivität, ist Kreativität, ist Digitales. Und das braucht ganz andere Standortfaktoren, das braucht ganz andere Rahmenbedingungen. Paris hat über die letzten 10 Jahre die Stadt komplett umgebaut. Die haben die Mobilitätswende in einem Maße realisiert, wie Kopenhagen, Stockholm und Amsterdam nur davon träumen. Und das macht Anne Hidalgo nicht, weil sie sagt, die Fahrradfahrer sind so toll, sondern sie macht das, weil sie weiß, je mehr Fahrradfahrer auf den Straßen sind, umso mehr Wohlstand und Investitionen kommen in diese Stadt.
Und magst du das erklären?
Also heutige Investitionen sind keine Industrieinvestitionen mehr. Heutige Investitionen sind von Technologiefirmen, sind von Start-ups, sind von genau diesen Ideen, die ich gerade skizziert habe, Digitalität und wissensbasierte Industrien. Und die investieren in Lebensqualität, in Aufenthaltsqualität, wo ihre Familien und wo die Mitarbeiter gut und gesund leben können. Dieses industrielle Leitbild, was wir immer noch in Deutschland haben, große Straßen, wo der Mann, ich sag's explizit, wo der Mann morgens aus dem suburbanen Raum mit dem Auto auf den großen Tangentialen zur Fabrik fährt, auf dem großen Parkplatz anlandet und abends reumütig dann zurückkehrt.
In Tesla.
Tesla hat einen eigenen ÖPNV-Dienst installiert. Die sind vorbei. Also wir haben die letzten 2 Jahre über 100.000 Arbeitsplätze im Automobilsektor verloren. Und die Zahlen, gerade in der Zulieferindustrie, die sind dramatisch, weil natürlich durch Elektromobilität, also ein Trend, der in Deutschland immer noch diskutiert wird, der für mich seit 10 Jahren, rede ich darüber eigentlich nicht mehr. So klar und eindeutig ist das, wird halt alles verändern.
Aber der hocheffiziente Verbrennungsmotor ist doch tatsächlich ein gutes deutsches Kulturgut, oder?
Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die deutsche Politik irgendwelche Stellhebel in der Hand hat, um so etwas noch ansatzweise entscheiden zu können. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die deutsche Automobilindustrie hier noch ein Benchmark für irgendjemanden auf dieser Welt darstellt. Und das ist gut für den Standort Deutschland.
Wenn wir das Thema Elektromobilität aus Sicht der Effizienz einfach mal betrachten, warum fällt es so schwer, physikalische Gesetze tatsächlich vernünftig zu adressieren? Weil es spannen sich ja so unglaublich viele, nennen wir es Mythen, um das Thema Elektromobilität. Ich glaube, das Thema Reichweite, Reichweitenangst. Angst hat ja immer was mit Deutschland auch im Kern zu tun, weil wir haben ja in der Regel vor allem Angst, im Speziellen jetzt für das Thema Mobilitätswende. Wie werden solche Muster so verankert, dass sie sich über einen großen Zeitraum verfestigen? Zukunftsforscher beschäftigen sich ja auch mit dem Thema, woran liegt es, dass auf der einen Seite wir sehr klare physikalische Fakten haben und auf der anderen Seite solche Muster akzeptieren, obwohl sie gar nicht realistisch sind?
Das ist die deutsche Medienlandschaft aus meiner Perspektive, die über Jahrzehnte gelernt hat, wie sie von der Automobilindustrie profitiert, die über Jahrzehnte am Geldtropf der Automobilindustrie hängt, hanebüchene, wirklich hanebüchene Testberichte schreibt, nur um immer wieder eingeladen zu werden, um immer wieder Sponsoring zu bekommen und Unterstützung zu bekommen, die nicht verstanden haben, was im Bereich Elektromobilität tatsächlich vonstatten geht. Und ich habe es schon vor 10, 15 Jahren, ich war ja 17 Jahre bei Daimler, zu meinem Abschied eigentlich gesagt, wenn ihr glaubt, ihr ersetzt einen verbrennungsmotorischen Antrieb durch einen elektromotorischen Antrieb, wenn ihr glaubt, das ist die Perspektive, werdet ihr nie den Sinn und Zweck von Elektromobilität verstehen. Und ich würde sagen, da bei diesem Stand sind wir ungefähr heute immer noch.
Interessanter weiterer Punkt, Zeit als Währung. Wie dürfen wir das verstehen?
Ich finde, Zeit ist ein total unterschätzter Faktor in der Mobilität. Ich bin ja auch nur mit dem Handy unterwegs, was nicht bedeutet, dass ich damit telefoniere, sondern ich informiere mich über meine Mobilitätsoptionen. Und ich finde es schon absurd, dass die Fahrten mit dem Auto anders kalkuliert werden als die Fahrten mit dem ÖPNV. Denn die Parkplatzsuche, die ja bekanntermaßen einen immensen Anteil an den Fahrzeiten ausmacht, die wird nicht mit integriert. In London gibt es KPIs von den Londoner Verkehrsbetrieben, Transport for London, die Wartezeiten an den Haltestellen öffentlich ausweist. Die zeigt, welcher Bus wie lange, wie oft verspätet ist, auf welcher Linie. Und danach steuern sie ihre Einsatzgebiete. Das heißt, du hast eine ganz andere Kalkulationsbasis. Aber auch nochmal ein Perspektivwechsel. Die Pilgerzahlen wachsen seit Jahren, vor allem seit Corona, in astronomischen Sphären. Also sich Zeit zu nehmen, langsam zu wandern, zur Ruhe zu kommen, sich zu finden, wird für Menschen immer wichtiger. Während wir gleichzeitig immer mehr bei Amazon Same-Day-Delivery machen und immer mehr Essenslieferanten durch die Straßen fahren mit Fahrrädern und mit Scootern und sonst wie, um einfach diese Zeitstress zu bewältigen und zur Verfügung zu stellen. Zeit hat so eine vielschichtige Komponente, die finde ich extrem wichtig. Und deswegen glaube ich, Zeit wird wichtiger in der Bewertung von Mobilität.
Absolut, habe ich drei Meinungen zu. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ist für mich das Thema Food Delivery nahezu ein No-Go. A, sind das in der Regel arg prekär beschäftigte Menschen, die wir, wenn wir über Stress reden, durch die Straßen jagen, damit wir es ein bisschen bequemer haben.
Und um das zu ergänzen, entschuldige bitte, ich bin ja Stadtgeograf von Hause aus. Das heißt, das Prinzip unserer Städte ist der öffentliche Raum. In Cafés, Restaurants, auf den Straßen zu sein, ja, und diese Stadt zu zelebrieren. Die einzige Möglichkeit, wie man Berlin zelebrieren kann, ist halt im Sommer, wenn man draußen sitzen kann. So, auch da spielt Food Delivery eine extrem große Rolle.
Ja, aber auch das Thema Einkaufen, ganz ernsthaft, wenn du in Berlin unterwegs bist, du bist eh öffentlich in der Regel unterwegs.
Genau.
Du kommst eh an einem Rewe-Markt vorbei.
Richtig.
Ich habe das Modell nie verstanden. Ich habe allerdings auch verstanden, dass viele Dienstleister in dem Bereich gerade nach Corona wieder in die Knie gegangen sind. Der andere Punkt ist aber die Visualisierung von Zeitverlust. Wenn man sich auf LinkedIn bewegt, dann ist das Thema Bahnbashing ja ein gern genommenes Thema. Also jeder, der mal in der Bahn sitzt und mehr als 20 Minuten irgendwo zu spät ankommt, schreibt Beiträge, nach denen einem Angst und Bange sein muss, mit der Deutschen Bahn zu fahren. Und jetzt will ich tatsächlich nicht die Deutsche Bahn glorifizieren, weil ich glaube, die haben genug Baustellen, das wissen die aber auch. Aber ich vermisse auf der anderen Seite tatsächlich all die Beiträge, wenn Menschen von A nach B fahren und mal wieder 2 Stunden im Stau gestanden haben. Keiner schreibt, Mensch, jetzt habe ich auf der A3 mal wieder 3 Stunden im Stau gestanden und bin nicht rechtzeitig zu meinem Termin gekommen. Warum passiert das bei der Deutschen Bahn? Warum arbeiten wir uns als Nation so sehr an diesem Thema ab?
Das liegt bestimmt nur an unserer LinkedIn-Blase, in der wir organisiert sind. In den anderen Blasen findet bestimmt eine andere Art von Kommunikation statt. Wir sind in vielerlei Hinsicht immer mehr auf die Bahn angewiesen. Also da haben wir tatsächlich auch einen richtig gesellschaftlichen und unternehmerischen Sprung vollzogen. Wenn du dir die Flugpläne anguckst, die sind nach Corona so massiv ausgedünnt worden. Das ist unglaublich. Ich fliege pro Jahr wahrscheinlich einmal, vielleicht zweimal. Das liegt dann immer nur daran, dass ich dann wirklich eine zeitliche Taktung habe. Das geht nicht anders. Und da finde ich kaum noch Angebote. Es gibt kaum Flugangebote. Und das Gute ist ja, dass die Menschen sich so viel in der Bahn bewegen und immer mehr mit den Bahnen fahren, dass sie anscheinend trotzdem die vielen Autofahrer, die dort unterwegs sind, genau diese Kommentare dann immer noch abgeben müssen. Siehste, ich hab's dir ja gesagt. Es funktioniert nicht.
Ja.
So. Und es funktioniert nicht nur sehr, sehr gut für mich. Ich bin tatsächlich bei immer mehr Veranstaltungen, wo die Veranstalter sagen, wir legen Wert auf eine nachhaltige Anreise. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass sie eine Übernachtung mehr bezahlen müssen, weil es dann sehr, sehr schwierig wird, natürlich das zeitlich so zu takten. Und die Veranstalter sagen unisono, kein Problem. Das machen wir sehr, sehr gern. Und das ist auch eine Form von Zeit, die mir dann zur Verfügung gestellt wird oder die ich durch diese Art von Veranstaltung anders nutze.
Reden wir über das Thema Markenloyalität. Meine Verbrennerkarriere war sicherlich gebaut auf vielen deutschen Herstellern. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich kann es nicht mehr hundertprozentig bestätigen wahrscheinlich, aber ich glaube, ich bin nie ein anderes Produkt gefahren in einem Firmenwagen als ein deutsches Auto. Mein erstes E-Fahrzeug war ein Jaguar I-Pace, aber den hatte ich auch nur als Übergangsfahrzeug. Den habe ich leider auch verunfallt. Fand Europcar damals nicht so witzig. Das zweite war ein Polestar. Aktuell ein Audi e-tron, also wieder back to the roots und wechsle jetzt hopefully im Mai auf den BMW iX3 neue Klasse. Und da sind wir dann bei 800 Kilometer Reichweite mit 400 kW Ladeleistung, einer hoffentlich, also so wie es beschrieben wird, wirklich sehr, sehr eleganten Softwarelösung. Da ist BMW für mich im Augenblick outstanding, wenn man sich die deutsche OEM-Landschaft anguckt. Aber es gibt mir auch Hoffnung, dass wir da wieder aufholen können. Wie siehst du das?
Ich spreche seit Jahren in Vorträgen nur über Feststoffbatterien. Das ist für mich ein Zukunftsthema. Das ist alles andere ist für mich alte Technologie. Du hast recht, mit jedem Aspekt, den du gerade aufgeführt hast, aber das ist für mich nicht mehr relevant. Und wenn wir über Feststoffbatterien sprechen, die ersten werden jetzt in Konzeptfahrzeugen verbaut, sprechen wir über Reichweiten dann für beim Standardauto, ohne dass ich 3 Tonnen schwere Fahrzeuge habe von 1000 Kilometern plus minus 5 bis 10 Minuten Ladezeiten. Da brennt auch nichts mehr auf den Schiffen, auf den Fähren, sondern da habe ich ein Auto, was jedem Verbrenner so dermaßen überlegen ist, dass es einfach dann nur noch Tastentelefon versus Smartphone. Ja, darüber spreche ich mittlerweile. Wenn ihr Tastentelefone gerne noch nutzt, könnt ihr auch gerne hocheffiziente Verbrenner fahren oder ihr nutzt ein Smartphone, dann seid ihr sowieso dann beim Elektroauto. Und deswegen wird die Transformation dort auch sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Ich fahre ein ID.Buzz, also darf ich ja jetzt hier auch sagen, hast du anscheinend vergessen in deiner Aufzählung? Nein?
Habe ich vergessen in meiner Aufzählung. Den haben wir als Zweitwagen, weil wir haben 7 Hunde und wir müssen die ja irgendwie transportieren. Und dann haben wir hinten überall Boxen drin. Wir haben die Sitze rausgenommen. Du hast den wegen der Family, ich wegen den Hunden. Ich finde, es ist ein smartes Auto. Als wir uns privat für den ID.Buzz entschieden haben und Beratungsleistungen in Anspruch genommen haben in einem Autohaus, muss ich fairerweise sagen, viel Room for Improvement. Du merkst, dass diese Transformation bei Händlern noch nicht vollumfänglich abgeschlossen ist oder noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist sicherlich ein Thema aus, wir haben das ja schon immer so gemacht. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch bei Markteroberern wie chinesischen Anbietern durchaus Herausforderungen, die, wenn wir in das Thema Service und Maintenance kommen, dann gibt es auch da eine ganze Menge Room for Improvement. Ich glaube, der Markt, der wird sich wieder zusammenruckeln, aber in der Achse, wie ich sie beschrieben habe, ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie das erkannt hat, dass sie natürlich auf der einen Seite versucht, das Thema Verbrenner so lange wie möglich zu spielen. Man muss es fairerweise sagen, das ist auch aus wirtschaftlichen, produktionstechnischen Gesichtspunkten verständlich, wenn dahinter auch ein vernünftiger Restrukturierungsplan hin zur Elektromobilität steht. Das ist bei den unterschiedlichen OEMs unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich glaube, mittlerweile hat die Industrie verstanden, dass es nur noch in diese Richtung geht. Ich glaube auch, dass das Thema Technologieoffenheit nicht mehr ganz so stark strapaziert wird, wie das halt noch vor 5 Jahren der Fall gewesen ist. Wobei ich zugestehe, dass es für einen Automobilhersteller, der international sich aufstellt, durchaus ein relevantes Thema sein kann. Weil das Thema Ladeinfrastruktur in Deutschland, in Europa, Haken dran, da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber VW liefert halt nicht nur nach Deutschland und nach Europa, sondern auch in Länder, wo das Thema noch gar nicht relevant ist. Das heißt, es wird immer noch das Thema brauchen. Ich würde es nur nicht hier in dem Raum, in dem wir leben, so strapazieren, wie es strapaziert wird. Energie im Fluss ist Punkt 6 im Manifest der bewegten Räume.
Das ist genau das, was ich vorhin mit induktivem Laden, bidirektionalem Laden, Verfügbarkeit von Energie an jedem Punkt, ohne dass ich mir als Nutzer darüber Gedanken machen muss. Es ist ein nahtloses Energiesystem, auf das ich zugreifen kann und werde, was Investition bedeutet, machen wir uns überhaupt gar nichts vor. Du hast es gerade bereits angesprochen, Ladeinfrastruktur in Deutschland ist auf dem Weg, sehe ich ganz genauso. Da gibt es eigentlich auch überhaupt gar keinen Dissens. Aber wir brauchen mehr als nur die klassische Ladeinfrastruktur.
Ich glaube, Ladeinfrastruktur ist tatsächlich im Kontext der Fahrzeuge, die im Markt sind, nicht das Thema. Wir müssen nur schauen, dass wir immer weiter den Hochlauf auch so adjustieren, dass wenn mehr Fahrzeuge in den Markt kommen, wir nicht denken, dass das aktuelle ausreichend ist. Es ist einfach kein Problem. Und das muss man, glaube ich, ganz, ganz oft immer wieder sagen. Du kannst auch 2400 Kilometer, wenn du es unbedingt möchtest, nach Sizilien fahren, durchfahren, nur mit Ladestops, das funktioniert. Tanken musst du nämlich zwischendurch auch in der Regel. Reichweitenangst ist kein Thema, Ladegeschwindigkeit ist kein Thema, E-Mobilität ist generell kein Thema. Wenn wir in die Zukunft schauen, abgesehen von dem Mobility Report 2027, was sind die großen Themen, die uns bewegen werden?
Die Art und Weise, wie wir autonomes Fahren voranbringen, in welchen Geschäftsmodellen wir autonomes Fahren denken und wie wir den gerade den ländlichen Raum vielleicht so von den Ubers und Bolts und Lyfts und Waymos nicht frei halten, aber doch zumindest unseren Ansatz eines ÖPNV-integrierten Geschäftsmodells doch prioritär vorantreiben können. Das ist tatsächlich für mich der große Knackpunkt. Für mich hat diese Art von Mobilität, die ich immer in diesem Dreiklang Energie, Konnektivität, Mobilität ist für mich der Dreiklang, wenn wir über die Zukunft von Wohlstand in unserem Land nachdenken. Sowohl in Städten als auch im ländlichen Raum. Wie wir das schaffen, so zu skalieren und in die Fläche zu bringen, dass es tatsächlich die Menschen abholt und auch die Unternehmen nicht nur abholt, sondern unterstützt in ihrer alltäglichen Organisation. Das ist für mich der Kern. Und dafür brauchen wir Weichenstellung tatsächlich relativ schnell. Denn sonst andere Länder investieren in diese Dreiklänge und investieren in neue Mobilität und sind hochattraktiv für Investoren. Ich spreche nie über Klimawandel, obwohl das Thema mich seit 30 Jahren extrem tangiert, sondern ich spreche darüber, wie wir in unserem Land unseren Wohlstand mit anderen Mitteln halten können und vielleicht sogar ausbauen können. Und dafür ist Mobilität ein Kern und nicht mehr Automobilität im klassisch-industriellen Bereich.
Schon mal ein guter Weg zum Schluss, nämlich das Thema Klimawandel ist absolut relevant. Wir werden Menschen nur überzeugen können, wenn ein Geschäftsmodell dahinter steht, was sich trägt. Bei der Elektron haben wir als Claim Connecting Green and Growth. Das, was wir viel, viel stärker in den Vordergrund bringen müssen. Die Transformation muss wirtschaftlich sein und sie kann wirtschaftlich sein. Und wir müssen es aufzeigen, dass es das auch heute schon ist und dass man damit Geld verdienen kann. Weil wenn man Geld damit verdienen kann, dann gehen die Leute auch mit.
Ich kann es nicht nachvollziehen, wie tagtäglich dystopische Erzählungen kursieren zum Thema Klimawandel, zum Thema auch Mobilität. Das habe ich tatsächlich vor 15 Jahren für mich verstanden, dass wir mit Dystopien keine Veränderung erreichen können, sondern wir brauchen positive Botschaften, positive Bilder, die die Menschen ziehen und zehren und motivieren, doch das Neue aufzugreifen und zu nutzen. Und da brauchen wir dringend tatsächlich ein neues Narrativ zum Thema Klimawandel, um hier diese Chance als grüne Technologie auch wirklich nutzen zu können. Wir waren da ja in diesem Land schon viel, viel weiter, was Photovoltaik anbelangte, haben es leider wirklich aus der Hand gegeben und nach China billigst verkauft. Und das darf uns nicht nochmal passieren.
Zum Schluss drei Wünsche an die Politik zu dem Thema Mobilität für die Zukunft.
Der erste Punkt ist, dass wir unsere Kostenstrukturen neu denken müssen. Das heißt Dieselsubventionierung, Dienstwagenprivileg und die Pendlerpauschale. Im Grunde genommen sofort skippen, sofort auflösen, um 20 Milliarden Euro locker zu machen, die wir für andere Mobilitätszwecke, für die Masse, für die Gesellschaft tatsächlich nutzen können. Zweitens, das Deutschlandticket so denken, wie wir es im 9-Euro-Ticket schon hatten, nämlich Mobilität für alle, was ein extremst erfolgreiches Produkt gewesen ist, für sehr, sehr wenig Geld und Mobilität zur Verfügung gestellt hat für junge Menschen, für Arbeitsberufstätige als auch für ältere Menschen. Und drittens, den öffentlichen Raum endlich neu denken und ihn tatsächlich als Kern einer Wirtschaftswende verstehen, wo wir Lebensqualität, Aufenthaltsqualität, wo wir neue Einzelhandelsstrukturen denken können, wo wir grüne Räume haben in dann Außenbereichen mit 40, 45 Grad Außentemperatur. Und dafür brauchen wir halt ein neues Verständnis, was Straßenraum mal gewesen ist, wird dann zu einem öffentlichen Raum, der für alle funktioniert und tragfähig ist.
Perfekt. Stefan, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ich fand, es war eine super spannende Folge und ja, mir hat Spaß gemacht.
Ich danke dir. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.